Heute bei uns im Studio ein Mann mit Führungserfahrung und einer grossen Verantwortung. Herzlich willkommen im Baselcast, der Leiter vom Kommandobereich bei der Kantonspolizei Basel-Land, der Alexander Hartmann.
Dankeschön für die Einladung, ich freue mich, zum da sein.
Alex, der Leiter vom Kommandobereich, ich habe mir überlegt, woher dass ich das Wort am besten kenne. Und dann ist es eigentlich aus dem Film mit dem Arnold Schwarzenegger von 1985, das Phantomkommando. Kennst du den noch?
Den kenne ich natürlich noch, ja. Ich war ein großer Schwarzenegger-Fan. Was willst du jetzt gerne wissen, was Kommando ist?
Oder? Ja, weil eigentlich so eben das Wort Kommando kennt man eigentlich nur so aus diesen Filmen.
Mhm. Das ist eigentlich gar nicht so wie im Film. Also, wenn ich Stellinsat gesehen habe, ich fand das auch so cool. Oder Kommandobereich. Kommandobereich beinhaltet aber eigentlich alles das, was es hinten braucht, dass Polizisten vorne arbeiten können. Da ist die ganze Logistik drin, Finanzen, Aus- und Weiterbildung, Kommunikation und so weiter. Also, wir machen eigentlich alles hinten parat. Damit man vorne die Möglichkeit hat, zum Arbeiten, inklusive der Informatik, die in der Polizei ja auch eine ziemliche Bedeutung gekriegt hat.
Aber man kann es nicht auf das begrenzen, dass man sagt, es ist nur ein Bürojob.
Ich habe das können wählen, ob das ein Bürojob wird für mich oder ob das ein bisschen mehr wird. Ich hätte das können als Zivilperson machen bei der Polizei Basel-Landschaft oder als Polizist.
Da gibt es Unterschiede.
Da gibt es Unterschiede, ja. Wir haben natürlich im Kommandobereich, wenn wir in Kommunikation denken, haben wir viele Zivilisten, die dort arbeiten. Kommunikationsspezialisten in der IT sind IT-Fachleute. Das sind keine Polizisten, das sind Fachleute aus der Privatwirtschaft meistens. Beim Leiter ist es so, dass der dass ich wählen können, wie die Polizist und übernehme dann auch Picke-Einsätze. Das hat aber dann bedingt natürlich, dass ich auch die ganze Ausbildung als Polizist zum Schnellverfahren muss nachholen muss, wo ich immer noch dran bin, nach zwei Jahren.
Also das ist Challenge. Definition ist eigentlich, ich habe immer gedacht, wenn man bei der Kantonspolizei schafft, ist man Polizist. Aber Definition ist, dass du die Ausbildung zum Polizist gemacht hast.
Eine abgekürzte Version von der Ausbildung zum Polizist. Und es gibt natürlich bei der Polizei ganz viele Funktionen, die nicht Polizisten sind. Eben, wenn man an die ganze Technik denkt, haben wir dort Techniker drin, Spezialisten, wir nennen die auch Fachspezialisten, und die haben mit der Polizei, insofern, dass sie bei der Polizei arbeiten und für die Polizei arbeiten, aber nicht Polizisten sind. Oder Polizistinnen.
Wie muss man das vorstellen? Wie sieht die Arbeitsalltag aus?
Der Arbeitsalltag, der fährt meistens, das ist ganz anders bei der Polizei. Ich fange viel früher an zu arbeiten, als ich das früher gemacht habe. Normalerweise bin ich am 9. im Büro gewesen.
Darfst du aber auch früher gehen?
Bei der Polizei fange alle am 7. an und da habe ich mich zuerst müssen umstellen. Also so um 7:30 komme ich ins Büro und dann lese ich zuerst einmal meine E-Mails. Vor allem der Arbeitsalltag in einer Hauptabteilung, die ich führe, ist nicht wie früher, dass ich sehr viel selber machen muss, sondern dass es eine Managementaufgabe ist. Sehr viele Sitzungen stattfinden. Und das ist dann eigentlich noch aufgelockert, wenn ich dann einmal die polizeiliche Tätigkeit haben darf. Das ist aber auch im Jahr ist das ein bisschen beschränkt. Also wenn ich dann auch Picke-Funktionen übernehme und dann trage ich auch eine Uniform. Und bis man die Uniform anziehen darf, muss man eine Ausbildung zum Polizist machen, sei es abgekürzt oder dann wie die richtigen Polizisten von der Picke auf über mehrere Jahre.
Und geht es dort vor allem um rechtliches Wissen oder wie ist das mit den Diensten an der Waffe? Ist das bei dir überhaupt ein Thema?
Ja, das ist,
im Kommandobereich bist.
Das ist ein Thema. Also ich bin an der Waffe auch ausgebildet worden. Wir haben natürlich lange Militär gemacht und haben gewusst, wenn auf welche Richtung, welche Seite, dass ich Pistole heben muss. Aber man hat mir dann gleich klar gemacht, das ist ganz anders bei uns. Und ich bin dann mit meinem Kollegen, der auch ein Querschreinsteiger ist, als Hauptabteilungsleiter der Verkehrspolizei angefangen hat, sind wir 3 Monate doch in einer relativ strengen Schule gesehen, dass man dann am Schluss auch die Pistole dürfen anziehen. Und ich glaube, das ist auch richtig, wenn man geht mit dem, man läuft mit deren auch auf der Straße umeinander, wenn man dann die Uniform anhat. Und ich glaube, dann muss man auch wissen, wie sie funktioniert oder was man eben sollte und was nicht.
Die Polizei ist eine hierarchisch geführte Organisation. Du hast vorhin das Militär genannt. Bei uns ist das auch so gewesen. Die meisten, die weitergemacht haben, haben eigentlich dort schon den Wunsch gehabt, zur Polizei zu gehen. Das muss dir ja schon auch liegen.
Ich glaube schon.
Aber du hast es nicht spezifisch gesucht. Du bist einfach reingerutscht.
Also das kann man vielleicht nicht sagen, es ist nur ein Dreirutschen. Ich habe mir jetzt selber überlegt, wieso bin ich jetzt am Schluss noch bei der Polizei gelandet, wenn ich so ein bisschen schaue, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Und meine Frau hat mir dann mal gesagt, vielleicht hast du einfach auch einen Bubentraum erfüllt und vielleicht spielt das auch ein bisschen mit. Also
hast du im Militär weitergemacht?
Ich habe im Militär weitergemacht, ja. Ich habe bei der Artillerie weitergemacht, ja. Ich bin dort Hauptmann gewesen.
Aber eben, dann hat er den Führungsstil und das Miteinander reden und dass es klare Strukturen gibt, das hat dir gefallen?
Das kommt mir wahrscheinlich schon bis zu einem gewissen Grad entgegen. Ich glaube, ich finde es gut, wenn es strukturiert ist, wenn man klare Abläufe hat, wenn Prozesse stimmen. Aber auf der anderen Seite habe ich auch so einen kulturellen Teil. Das ist dann die andere Hirnhälfte, wo ganz stark in der Kultur verhaftet ist, wo mir Spass macht, wo ich Innovation will, wo ich Sachen will neu machen, neu gestalten. Und ich glaube, die Kombination ist für die Polizei offenbar spannend gewesen, dass man dann irgend nach mehreren Gesprächen dann auch eine Offerte geschickt hat für einen Arbeitsvertrag.
Und wie kommt man dazu? Eben, wir schauen nachher die Leben natürlich noch an, weil es ja auch wirklich spannend ist, vor allem der Weg, den du gemacht hast, sehr abwechslungsreich. Aber schlussendlich bist du dann doch irgendwann bei der Polizei gelandet. Hat dich da ein Headhunter angesprochen oder hast du dich beworben auf ein Stelleninserat?
Ich habe mich ganz klassisch beworben. Das war kein Headhunter, der mich angesprochen hat. Ich habe dort noch im Kinderspital geschafft vorher. Dann haben mich lieber aufgefragt, was ist eigentlich kurz von einem Spital in der Polizei, aber die Unterschiede in der Hierarchie, in der Struktur sind gar nicht so wahnsinnig verschieden. Es ist ein bisschen die Ausrichtung, ist ein bisschen verschieden. Nein, ich habe mich klassisch beworben. Was mich fasziniert hat an dieser Stelle, ist so die Vielfältigkeit von der Stelle. Wie heterogen das der ganze Laden-Kommandobereich eben ist. Und alles, was ich so gemacht habe vorher, hat sich dann irgendwie wieder so einfach Sinn machen, dass man das irgendwie so zusammenführen kann. Und ich habe dann gefunden, doch, da kann ich mich, glaube ich, wirklich einbringen und da kann ich auch etwas bewegen. Mhm. Und das Bewegen ist auch wichtig gewesen, da haben wir mehrere Gespräche miteinander geführt, die einen, wie viel flexibel sind, ist denn die Polizei und wie sich die bewegen. Und das ist, glaube ich, in der Polizei als Landschaft toll, weil das ist, man hat einen Kommandant oder man hat eine Polizeileitung, die Polizei auf neue Beine will stellen und eben auch das in eine Zeit stellen, wo heute aktuell ist. Da geht es ja darum, dass wir die Leute finden, die wir brauchen. Das ist ja auch ein grosses Thema bei der Polizei in allen Kantonen.
Das tut mir die grösste Herausforderung, tut mir als Polizist, hat schon die Tatsache, dass du auf der einen Seite zwar auch einer bist aus dem Volk, der seine Freiheit will und auch will leben, und auf der anderen Seite, wenn du die Uniform anhast, musst halt du schon dafür schauen, dass auch die Regeln eingehalten werden. Und da gibt es natürlich schlimme Sachen, wo wir alle finden, ja nein, also das dürfen wir nicht, zum Glück haben wir Polizei. Und dann gibt es aber natürlich andere Sachen, wo du findest, ja, also wie jetzt der einen halben Zentimeter mit dem Reifen über dem blauen Strichli bin da. Ein Kilometer zu viel, also das kann ich nicht so. Aber so ist es eben schon nicht. Also, weißt, wie nimmst du das, wie gehst du mit dem um, dass du eigentlich immer in dieser Zwickmühle bist?
Ich weiß nicht, ob es eine Zwittmühle ist. Es gibt, wir haben, glaube ich, in der Gesellschaft gewisse Regeln vereinbart, wo man sagen, die brauchen wir, dass wir einigermaßen gut können zusammenleben miteinander. Und die Polizei ist wahrscheinlich eine Instanz oder muss eine Instanz sein, wo schaut, dass die Regeln auch eingehalten werden. Und ich meine, es gibt Ausrisser, die sind grösser als ein Zentimeter über einem blauen Strich zu stehen. Und für die sind wir da. Und dann gibt es halt auch die Fälle, wo man dann irgendwie 2 Kilometer zu viel gefahren ist, aber es ist an der Grenze überschritten. Ja. Und dann hat es halt einfach auch eine Konsequenz. Ich gebe noch Schule an der IPH und der Polizeischule in Hitzkirch, wo ja verschiedene Kantone ihre Anwärter ausbilden. Da mache ich immer das Beispiel und frage, merkt ihr einen Unterschied, wenn ihr die Uniform anhabt oder wenn ihr sie eben nicht anhabt, wenn ihr privat unterwegs seid, dann gehen alle Hände offen. Da sage ich, ja, natürlich gibt es einen Unterschied. Die Leute reagieren anders auf mich. Oder dann bleibe ich eben beim Rot am Fußgängerstreifen auch mal stehen, wenn ich die Uniform anhabe. Weil ich eben eine Rolle habe. Ich bin nicht mehr einfach die Privatperson, sondern man schaut anders. Man schaut
dann anders an mit dieser Uniform. Das ist schon so. Mir ist es auch aufgefallen, als ich an einer Kreuzung gestanden bin und dann sind 2 Polizisten aus der Bäckerei gekommen und auf die Straße gelaufen, obwohl 10 Meter hinter dran ein Zebrastreifen war. Und dann habe ich mir auch gedacht, schau jetzt an. He? Aber wenn sie die Uniform nicht angehabt haben, dann habe ich überhaupt nicht gedacht.
Genau, das ist das Beispiel.
Ja.
Und okay. Ich hatte eine Anwärterin, die irgendwann aus einem ländlichen Gebiet, hat gesagt, sie fände es toll, wenn sie die Uniform hat, würden sie alle Leute grüssen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es in allen Kantonen gleich ist. Mhm. In der Basel-Landschaft haben wir das auch noch so, dass man das doch Polizei, glaube ich, gern gesehen ist.
Aber es gibt ja, sind das nur so Gerüchte? Es gibt doch viele so Gerüchte, dass, also eben, ob es Gerüchte sind oder nicht, wenn du zum Beispiel in eine Verkehrskontrolle kommst und dann lässt die Polizei absichtlich den Stift fallen. Und die, die dann gerade aufheben, die haben ein schlechtes Gewissen und die anderen nicht.
Ich bin selten in einer Verkehrskontrolle. Okay. Ich habe noch nie gesehen einen, der den Stift verlässt. Aber ich habe auch schon gemerkt, wenn ich total nüchtern heimfahre und ich fahre in der Regel nüchtern Auto, nicht anders, dann bin ich nervös, wenn es eine Polizeikontrolle gibt. Warum ich dann nervös werde, weiß ich eigentlich nicht so genau. Wahrscheinlich, weil es einfach etwas Besonderes
ist. Es ist etwas Besonderes. Und ich weiss noch, als ich gelernt habe, Auto fahren. Da habe ich in meiner ersten Fahrstunde bin ich an der Ampel gestanden und dann schaue ich in den Rückspiegel und dann sehe ich das Polizeiauto. Dann ist mir gerade der Motor abgesoffen.
Ja, genau.
Und dann hat der Fahrer gesagt, ganz ruhig. Aber nur schon die Präsenz von der Polizei hinter mir hat man schon, habe ich gerade versagt.
Ja, ja,
also es hat eine Wirkung.
Es hat sicher einen, ja, so einen, ja, Faktor, wo vielleicht nicht unbedingt nur mit der Polizei zu tun hat, sondern auch mit, ja, der eigenen Erziehung. Es, ja, ist so eine Instanz, oder?
Ja.
Wie wenn meine Französischlehrerin den Finger aufgestreckt hat, bin ich immer nervös geworden. Ja. Aber das war noch eine alte Schule gesehen.
Aber hat es auch aus deinem privaten Alltag, kannst du sagen, es hat auch positive. Also ich meine, viele Frauen sagen ja, Uniformen machen sexy. Mhm. Merkst du das auch, dass wenn ihr in der Uniform dort steht, dass du anders angeschaut wirst, im positiven Sinn?
Also ich weiss nicht, irgendjemand findet ich sehr extrem sexy aus in der Uniform. Ich habe meine Frau mal gefragt und sie findet Uniformen nicht nur sexy. Aber natürlich wirst du anders angeschaut. Ich glaube, man wird einfach mehr beobachtet und dann muss man sich auch bewusst sein, dass man mehr angeschaut wird. Und gerade in der heutigen Zeit, wenn man vermutlich dann auch in der Uniform ist und etwas läuft nicht, wie es sollte laufen, oder es ist dann ein Ausschnitt von etwas, wo man eine heikle Situation hat, dann geht es ganz schnell, bis es auch noch überfilmt und auf Facebook stellt. Und dann, wenn man mit den sozialen Medien, wenn man bewusst sein, dass wir da einfach unter Beobachtung stehen.
Wie gehen die intern mit dem um? Es ist schon so. Auf der einen Seite ist das natürlich auch ein Schutz, oder? Weil das siehst du jetzt gerade natürlich, Amerika ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel, oder? Aber auf der einen Seite ist natürlich schon gut, wenn alle eigentlich jederzeit können filmen, weil man nichts verheimlichen kann. Und auf der anderen Seite sind die natürlich in einem Beruf, wo in einer Extremsituation reagierst. Und dann ist es immer einfach im Nachhinein zu sagen, ja, hätte man halt sollten, oder? Aber die unter Beobachtung stehen und dann trotzdem immer der Baumann zu sein, ist ja schon noch schwierig.
Also das ist natürlich schwierig, ja? und ich glaube aber trotzdem, wir stehen unter Beobachtung und müssen das auch zulassen, entsprechend. Ja. Was man natürlich hat, ist ein gewisses Informationsdefizit, wenn etwas postet wird und es ist nur ein Ausschnitt, wo nicht den ganzen Kontext zeigt. Dann sind das schwierige Situationen, darauf können wir bedingt reagieren. Es gibt dann zum Teil natürlich noch ein Amtsgeheimnis, das zu beachten ist. Ja. Das sind schwierige Situationen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Facebook-Posts, wo man eine Entenfamilie gerettet hat, die über die Strasse hat wollen laufen, und das finde ich immer total spannend, dass man die meisten Likes sind, gerettete Entenfamilien oder so. Und das ist etwas, glaube ich, was die Leute beriert. Und das machen wir auch, so Sachen. Und das ist auch wichtig. Oder wir haben letztens mit einem Polizist geredet, wo man sagt, es gibt irgendwie, für ihn ist es toll, wenn er eine Katze seinen Halter wieder zurückbringen kann und sie über den Chip hat können auslesen, dass die dort hingehört. Und die Katze ist das eine, aber das andere ist das Lachen von den Kinderaugen oder von der Familie, die Freude hat, dass das Tier wieder heimkommt.
Aber das zeigt ist ja auch die Breite eben von euch, ja, im Einsatzgebiet.
Absolut,
ja,
genau.
Wie ist denn jetzt die Kantonspolizei Basel-Land aufgebaut oder aufgestellt und eben welche Teil hast du genau jetzt unter dir?
Wir haben 5 Hauptabteilungen. Es ist das die erste, die sichtbarste, das ist die Sicherheitspolizei. Das sind die Hauptabteilung mit den Polizisten in Uniform, die man vor allem auch auf der Strasse sieht. Da gibt es auch andere Abteilungen, die andere Funktionen haben, aber das sind die Patrouillen, die man draussen sieht und auch wahrnimmt. Dann gibt es die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen führt im kriminalpolizeilichen Bereich. Das ist so übersetzt die man im Tatort sieht. Bei uns geht es viel länger als 45 Minuten oder 90 Minuten zum Fall lösen, meistens. Aber das ist die Kripo-Tätigkeit. Dann Planung und Einsatz, wo unter anderem eben auch die Planungen macht vom Personal für Fußball Match für die Einsätze, die aber auch Abstimmungen macht mit anderen Kantonen. Verkehrspolizei, die sieht man auch bei Unfällen beispielsweise mit den Unfallgruppen und dann meine Hauptabteilung, der Kommandobereich, wo ich eingangs schon erwähnt habe, wo vor allem hinten arbeiten, damit vorne Polizisten arbeiten können, in allen anderen Hauptabteilungen. Da sind sehr viele technische Bereiche drin, da jetzt aber auch so die feineren, die Softbereiche, wie HR, wo dort drinnen ist, mit große Herausforderungen, dass wir entsprechend Leute finden und auch unsere Bestände können alimentieren. Aber dort drin ist auch Logistik, eben klassische Funktionen, wo die Ausrüstungen bereitstellt. Es gibt 108 Teile, hat so eine Ausrüstung, wo die Polizisten draussen brauchen, wo sie anhaben oder mitnehmen. Aus- und Weiterbildung ist ein grosser Teil drin, vor allem, wo wir auch mit unseren Anwärtern arbeiten und Anwärter rekrutieren. Also es ist ein ganzer Bereich eigentlich, eben, was braucht, dass die Polizei weiter funktioniert. Die sind bei mir.
Was musst du für Fähigkeiten haben, um dein Amt auszuführen?
Also sicher, ich habe eine betriebswirtschaftliche Grundausbildung, und das ist dann das Exotischere, ich habe eine sozialarbeiterische Grundausbildung und dann denkt dann alle gesagt, das kannst du nie mehr brauchen, wenn du zur Polizei gehst, das ist eigentlich nicht so, das habe ich können mitnehmen. Können wir vielleicht noch später drüber schwätzen. Ich glaube, es braucht so eine gewisse Vision, es braucht eine gewisse Managementfähigkeiten, um eben auf der Stufe Hauptabteilungsleiter bist du nicht mehr selber in jedem Projekt selber drin und schaffst drin und schreibst Konzept, sondern es geht auch darum, glaub, die Leute auf ein gemeinsames Ziel auszurichten, ein Umfeld zu schaffen, wo sie gerne arbeiten drin. Ich glaube, das ist eine grosse Herausforderung. Vorauszuschauen, was passiert auch in Zukunft. Und dann natürlich auch eine wichtige Tätigkeit ist, dass alle Hauptabteilungen, ich glaube, so ganz, ganz früher noch hat jeder so ein bisschen für sich geschaut, dass er genug bekommt und nicht der andere nicht zu viel. Und hat es ein bisschen so eine Mietdiskussion gegeben. Von dem haben wir uns völlig verabschiedet. Sondern wir verstehen es eigentlich als ein System, das funktionieren muss, damit wir unseren Grundauftrag können erfüllen können. Und da hat es ganz viele strategische Fragen drin, die wir miteinander klären müssen. Und seitdem wir einig sind, haben wir streiten darüber. Das kennst du wahrscheinlich genau gleich.
Wir streiten doch nie da.
Aber dann trotzdem irgendwie zu einem guten Ergebnis kommen, sodass es funktioniert.
Yeah. Aber nochmal, was ist deine, für dich, was du sagst, da bin ich am stärksten? Weißt du, eine Eigenschaft?
Ich glaube, es ist eine Mischung zwischen Vorausschauen, zwischen gut planen können, aber auch eine gute Portion Empathie mitzubringen, so dass ich Leute mit unterschiedlichen Interessen, das ist bei mir besonders ausgeprägt. Also der Informatiker denkt nicht wie ein Kommunikationsspezialist oder wie ein HR-Mensch. Die zusammenzubringen und eine Gemeinsamkeit zu schaffen, damit wir zusammen ein Ziel können erreichen. Ich glaube, das ist eine von meinen Stärken. Und eine weitere Stärke, glaube ich, ich kann relativ gut mit unterschiedlichsten Leuten auskommen und verhandeln und trotzdem aber noch klar bleiben in dem, was ich selber brauche.
Dann ist meine Einleitung mit der Führung eigentlich gut. Du kannst Menschen führen.
Ich glaube, da habe ich eine gewisse Stärke, dass ich das kann. Müssen wir jetzt die anderen natürlich fragen. Das ist immer so selbstwahrnehmend, Fremdwahrnehmungsding, oder? Ja,
die kommen alle, wenn du gehst.
Wie die das finden. Und vielleicht würde ich sagen, nein, das ist was erzählt der da? Aber ich glaube schon, dass es ein Feedback würde geben, wo sie sagen, doch, das ist etwas, wo wir, glaube ich, bei unserem Chef im Kommandobereich schon ausgeprägt sehen, doch.
Bevor wir auf die Leben gehen, komm, machen wir noch schnell einen kleinen Werbespot. Fachkräftemangel, das ist überall ein Thema. Wie sieht es bei euch aus?
Bei uns sieht es, also wir haben natürlich die Themen, wie alle anderen Polizei gehen, haben wir auch. Ich glaube, es ist nicht ganz so schwierig, die richtigen Leute zu finden. Auch aufgrund von dem, wo wir natürlich positioniert sind. Wir sind ein Landkanton. Wir haben nicht wahnsinnig viele Demonstrationen jedes Wochenende, wo wir einen Haufen Einsätze mit dem Plan und einen Überstunden kriegen. Wir haben anders gelagerte Problemstellungen. Wir haben sie auch, aber sie sind anders gelagert. Wir finden die Leute, die wir brauchen, nur zu einem grossen Teil. Ich glaube, das hat aber auch mit sehr viel Arbeit zu tun hinten dran, wie wir uns zeigen, wie wir auftreten wollen, wie wir auch unsere Identität, und da haben wir eine Haufen Diskussionen, wie wir da arbeiten und wer wir sein. Und es geht auch darum, dass wir nicht nur gefallen, sondern auch, dass das natürlich auch transportieren können, was wir tatsächlich brauchen, also dass wir unseren Grundauftrag können erfüllen. Das ist auch immer so ein bisschen ein Dilemma, wie gehen wir auf junge Leute zu, und da gibt es die unterschiedlichste Bandbreite, wie man das macht. Ich meine, ich glaube, sind mittlerweile alle Kantonspolizeien sind auf YouTube, da sehen wir unterschiedlichste Werbevideos, und uns ist es wichtig, dass wir einerseits zeigen, das ist ein toller Beruf, das ist es. Es gibt, glaube ich, wenig so vielfältige Berufe mit so wahnsinnig vielen Anforderungen, wie es ein Polizist oder eine Polizistin braucht. Auf der anderen Seite aber auch zu zeigen, das ist auch eine gewisse Realität und das treffen daran. Und da gibt es ja Sachen, die nicht immer nur Spass machen oder die sehr schwierig sind.
Eben wahrscheinlich das Rekrutieren von den Jungen und von den Neuen, das ist wahrscheinlich ein bisschen standardisiert. Was ich halt bei dir spannend finde, du bist eigentlich ein Quereinsteiger. Also sag vielleicht nochmal mit zwei Sätzen, weißt du, für alle, die jetzt zuhören und vielleicht in einer ähnlichen Lebenssituation jetzt sind, wie du damals gesehen bist. Aus welchem Grund sollte man aus der Privatwirtschaft sagen, ich könnte mit meinem Wissen dort einen Mehrwert bieten, und wie geht man denn auf euch zu?
Also auf uns zugeht, darf jeder, der sagt, ich kann einen Mehrwert bieten, und dann kann man mal schauen, ist das denn für uns ein Mehrwert, finden wir sind, und haben wir vor allem eine Stelle frei, wo auf das passt, das passiert immer wieder einmal. Also es ist noch lustig gewesen, als ich angefangen habe, hat dann mal jemand gesagt, ihr habt eine Zivilstelle, das habe ich gar nicht gewusst. Natürlich, jede Polizei hat eine Zivilstelle. Du sprichst an, warum quer einsteigen, warum aussteigen, ich meine, das ist natürlich ganz vielfältig, das hat bei mir eine eigene Geschichte, das hat bei den anderen eine ganz andere. Ich glaube, man sollte probieren, es auch beruflich, so jetzt ein bisschen bisschen plakativ, das eigene Glück zu finden, ohne dass man anderen schadet damit. Und es gibt so viele wahnsinnig unglückliche Menschen. Ich komme ursprünglich mal aus der Finanzindustrie und habe noch sehr viele Freunde dort, die heute sagen, wäre ich doch auch zur richtigen Zeit gegangen. Hätte man dort nicht können wissen, man hätte es können spüren, aber mir ist eine gewisse Freude abhanden gekommen. Ich hatte eine Sinnfrage für mich selber gehabt. Wo die Reichen immer reicher machen, ist das mein Lebensinhalt, oder wo die etwas zurückgeben, Menschen helfen. Und dann ist eigentlich mein Ausstieg aus der Finanzindustrie nicht Quereinstieg zur Polizei gewesen, sondern bin nochmal studieren und habe Sozialpädagogik und Sozialarbeit gemacht. Also das ist dann meine Lösung gewesen. Aber es gibt für jeden eine andere Lösung. Also du sagst, was ist meine Botschaft? Wenn ihr so etwas vorhabt, dann überlegen nicht zu lange, sondern machen es einfach irgendwann. Ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft. Und haben den Mut dazu. Es funktioniert. Ich habe es auch nicht immer gedacht, dass es funktioniert. Aber es klappt. Und es klappt eben erst dann, wenn man es macht. Und vorher glaubt es einem niemand.
Du hast mir schon ein paar Steilvorlagen gegeben. Komm, jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück. Wo bist du aufgewachsen?
Ich bin in Riechen aufgewachsen.
In Riechen? Ja. Und Schulbildung, welche?
Ich habe Gymnasium gemacht, ganz klassisch. Und dann bei der damaligen Schweizerischen Kreditanstalt bin ich in ein Allround-Praktikum eingestiegen. Das sind so die, ich weiß nicht, ob es die überhaupt heute noch gibt. Da hat man 14 Monate, alle 3 Monate eine andere Abteilung gemacht. Und habe dann gefunden, das ist so mega cool, ich bleibe da mal noch einen Moment und bin dann dort ein bisschen geblieben. Am Schluss im Kreditbereich gelandet, bei der SKA. Das sind dort, wo man noch die Skikappe verteilt hat. Da habe ich noch einen von denen, was tatsächlich noch ein Werbegeschenk ist. Heute werden sie versteigert auf Ricardo. Bin dann dort ein bisschen geblieben. Und das habe ich das eigentlich angefangen, zuerst im Werdegang, die ersten 20 Jahre in der Finanzindustrie.
Und was hat dir denn dort gefallen?
Mir hat das Arbeiten gefallen, mir haben die Leute gefallen, mir hat das Miteinander gefallen, unterschiedlichste Funktionen. Also in einer Bank ist das auch, gibt es auch unterschiedlichste Funktionen, wie ein Devisenhandel, wie ein Kredit, wie eine Finanz, wie eine Beratung, wie, also you name it, wie ein HR. Die sind auch alle unterschiedlich und Organisationen, wo es gelingt, die Menschen zusammenzubringen und auf ein gemeinsames Ziel auszurichten. Sei jetzt das ein Ziel, wo man Profit maximiert, das ist in der Finanzindustrie eher das Thema, als jetzt bei uns in der Verwaltung haben wir auch andere Themen oder im sozialen Bereich sowieso. Das hat mich immer fasziniert und das macht mir auch Spass.
Aber du bist schon ein Mensch, der eigentlich immer das Positive raushebt.
Nein.
Du kommst mir so vor, wie wenn du jetzt eine Safari gemacht hättest und dann hast du jetzt mitten in der Wüste hast einen Unfall gehabt und kein Wasser mehr und alle Pneus sind durch und dann würdest du mir erzählen. Nein, also es war total spannend, mal die Grenzerfahrung zu machen und das hat mich schon gereizt. Es gibt immer die dann nur so, ja nein und so, aber du gehst immer noch da hin und suchst das raus, wo du findest, ja, das bringt mich weiter.
Das klingt jetzt mega einfach und so ist es natürlich nicht gesehen. Also mein Ausstieg aus der Finanzindustrie, für das habe ich 3 Jahre gebraucht, bis ich dann wirklich gefunden habe, ich tue mich jetzt verabschieden.
Also du bist ja eigentlich wirklich so durchgezogen. Du bist bei Grossbanken gesehen, eben hast berufsbegleitend noch Betriebswirtschaft, Karriereleiter auf, dann bist du im Private Banking gesehen, dann bist du ins Top-Management gekommen. Also du kannst sagen, du hast eine Karriere in der Finanzindustrie gemacht.
Das ist so, ja, natürlich. Ja, am Schluss bei einer Privatbank bin ich weltweit verantwortlich für Compliance-Belange. Tolle Zeit gesehen. Also ich schaue auch nicht zurück und sage, nein, die Finanzindustrie geht ja auch nicht da hin. Wieso nicht? Das war eine tolle Zeit gewesen. Ich bin viel gereist. Irgendwann, wenn du älter wirst, sind die 11-Stunden-Flüge, nachdem du gerade Ferien gehabt hast, machen die dann einfach ein bisschen mieder, als es vorher war. Und es ist dann so, das nur cool ist dann zum Teil immer noch lässig, aber es ist auch anstrengend. Also es relativiert sich dann auch ein bisschen. Aber nein, das war eine tolle Zeit gewesen.
Du hast dann Ethik angefangen studieren. Ja. Ist das etwas gewesen, wo du das Gefühl hast, das ist ein guter Ausgleich, weil die Finanzindustrie vielleicht nicht ethisch ist? Oder wie hast du das so wahrgenommen?
Also das ist, glaube ich, ein Resultat daraus, dass ich in einer Privatbank geschafft habe, die verkauft worden ist, ein Managementwechsel stattgefunden hat, der kompletten, und dann ist in meiner Position ist mir dann klar gesagt worden, du hast Profit zu maximieren und legales noch möglichst legal auch möglich zu machen. Es ist weniger darum gegangen, das Wohlverhalten im Markt zu beachten. Das ist vorher so gesehen, eine Teilhabestruktur. Das hat mich in total seelische Not gebracht über die Jahre.
Das stimmt nicht mehr.
Hat zum Streit geführt, ja, natürlich mit einem CEO, und den kannst du nicht gewinnen.
Ja.
Dann ist die Frage von mir gewesen, gehe ich zu einer anderen Bank, dann hat es mich in 6 Monaten wahrscheinlich wieder eingeholt in der Zeit, wo ich dort war. Oder mache ich etwas total anderes und habe mich dann entschieden, etwas komplett anderes zu machen. Und so, ich habe immer einen Hintergrund gehabt in der Kinder- und Jugendarbeit damals. Ich war lange in der Pfadi-Bewegung gewesen. Das ist Das würde ich sagen, hey, wegen Militär hast du ja auch gemacht. Nein, ist etwas ganz anderes. Und bin dann, nachdem ich Sozialarbeit studiert habe, habe ich mit Kindern und Jugendlichen im Basler Waisenhaus geschafft, ein paar Jahre, wo aus unterschiedlichen Gründen nicht daheim sein. Und das hat mir extrem Spass gemacht. Und so das Spannende war, nach der Bankdirektorenkarriere habe ich dann als Praktikant angefangen. Und das erste, wo ich dann auf die Wohngruppe gekommen bin, und dann, so, glaube ich, der dritte Tag habe ich dann geschafft, und mein Teamleiter hat gesagt, gehst du mal einkaufen und kochst für 10 Kinder. Ich habe gefunden, leck, ist das super cool. Das ist eine ganze
Haufen Last. Also ich meine, da müssen wir nicht diskutieren, dass wahrscheinlich der Lohn den ganz anderen
war. Ja, das ist ein ganz anderer.
Hast du dann einfach gesagt, ja komm, jetzt habe ich gut verdient, jetzt ist im Moment okay? Oder hast du einfach wirklich gesagt, hey, egal was ich in Zukunft mache, es muss mich einfach mehr erfüllen? Also, weil das ist ja schon, also es gibt wenige Menschen, die dann, also es gibt sehr viele, die wieder sagen, ich bin zwar nicht happy, aber das, was ich jetzt verdiene, also auf das will ich nicht verzichten.
Ja, nein, das ist, also gut, man muss noch sagen, ich habe ein Umfeld gehabt, das mich in dem bestärkt hat. Mhm. Meine Frau hat dann auch gesagt, mach das, was du glücklich machst, für mich musst du nicht Bankdirektor sein. Ich glaube, wenn man das nicht hat, ein Umfeld, das sagt, das ist für mich total okay, das zu machen. Und wenn es auch finanzielle Einbußen hat, dann ist der Ausstieg einiges schwerer. Oder dann gelingt er einem auch nicht unbedingt. Aber nein, es sind eigentlich zwei, es ist beides, ja. Es ist, ein extremes Unglücklich gewesen am Schluss, wo ich dann auch somatisch gemerkt habe, wo ich gemerkt habe, ich bin nicht mehr der, wo ich will sein, ich bin sehr reizbar gewesen. Und ich fand, dass so möchte ich nicht weitermachen, ich muss jetzt etwas anderes machen. Und dann ist es, und ich sage viel, das ist total radikal, was du gemacht hast.
Vielleicht hat es das gebraucht.
Es gibt, ja, genau.
Es ist einfacher, gerade ganz neu anfangen, als dann so.
Ja, das ist es so. Ist dann auch noch spannend gewesen. Es war so eine Zeit gewesen, wo sich dann plötzlich zum Teil Medien gemeldet haben. Das ist, ich habe noch spannend gefunden, Medien vor allem aus Deutschland gesehen. Ich habe dann lange nicht durchschaut, wieso jetzt interessiert das die Deutschen so, und in der Schweiz niemand, bis ich dann gemerkt habe, dass man in Deutschland als Sozialarbeiter verdient. Das ist wahrscheinlich einfach ein Wahnsinniger, und mit dem wollen wir mal schwätzen.
Obwohl, es gibt ja mehr, als dass man denkt. Irgendwelche Top-Banker, wo dann der eine fährt ja jetzt mit einem Lastwagen durch die Welt. Und eben, also,
Das gibt auch einen Swiss-Pilot, glaube ich, der irgendwie 80% noch schafft und 20% Mistkübelauto fährt. Und der sagt, ich finde das mega cool.
Ja.
Und der hängen geblieben ist.
Ja, eben, also da steht auch im bürgerlichen Waisenhaus. Darf ich fragen, hast du selber Kinder?
Ich habe keine Kinder, nein.
Ja. Weil das tut mir noch schwierig, wenn du, weil, also ich habe zwei und die beschäftigen mich wirklich den ganzen Tag irgendwo durch, oder? Und wenn ich dann die Liebe und die Emotionen noch müsste auf andere auch übertragen, das ist sicher noch schwierig. Mhm. Dann ist das, dann hast du dort das erste Mal mit Kindern zu tun gehabt. In der Bankenwelt ja sicher nicht.
In der Bankenwelt sind es erwachsene Kinder gewesen, die alles damit zu tun haben. Nein, sonst eben, wie gesagt, ehrenamtlich habe ich immer viel gemacht im Kinder- und Jugendbereich.
Ja.
Und
in der Pfadi natürlich.
Schon in der Pfadi, okay, auch.
Ja,
das ist das erste Mal gewesen im beruflichen Kontext. Ja. Das ist noch spannend im Waisenhaus. Ich glaube, als härtesten Bewerbungsgespräch von meinem Leben habe ich im Waisenhaus gehabt. Zwei Sozialpädagogen und der pädagogische Leiter, wo glaube vor allem interessiert hat, meinst du das ernst, dass du da wirklich vorhast? Und da bin ich heute noch dankbar, dass sie gefunden, weißt du was, wir probieren das einmal aus. Ja. Und habe dann einen befristeten Vertrag bekommen, 12 Monate, um mal zu schauen, passen wir überhaupt zusammen. Mm-hmm. Und aus dem ist dann mehr geworden.
Aber was spannend ist, du bist dann doch immer so ehrgeizig, dass du dann trotzdem dich noch willst weiterbilden.
Ja, das holt mich dann auch
ein. Ja, genau. Aber weil andere würden jetzt sagen, komm jetzt mal ein Learning by Doing, ihr Talent, ich schaffe das schon. Aber du hast dann nachher auch noch Sozialpädagogik studiert. Ist das einfach, du brauchst das?
Also, dass ich den Beruf können machen als und im Waisenhaus arbeiten als Sozialpädagoge für Wohngruppen, ist es Bedingung, dass ich das Studium mache.
Oder? Ah, okay.
Also es gibt zwei Wege. Ja. Es gibt AGOGIS, das ist auch ein bisschen fast, es gibt FNW, wo man Sozialarbeit kann studieren, aber das brauchst du eigentlich als Ausweis, dass du arbeiten darfst in dem Kontext. Und wegen dem habe ich dann das berufsbegleitend während meiner Tätigkeit nebenan im Waisenhaus habe ich die Ausbildung gemacht.
Und wie bist du nachher zu der psychiatrischen Uniklinik gekommen?
Ja, es ist halt einfach eben, das begleitet mich immer ein bisschen. Es gibt so viel Spannendes und das Leben ist zu kurz, um alles auszuprobieren.
Also du bist ja auf einem guten Weg.
Ja, aber jetzt, ich werde immer wisser. Das sieht man nicht, aber du siehst es. Das hat sicher mit der Faszination zu tun, auch für das andere, für den klinischen Kontext. Ich habe im Waisenhaus auch angefangen, dort habe ich mit der Psychiatrie haben wir zusammen geschafft und haben eine traumapädagogische Wohngruppe aufbauen und habe so den Kontakt in der Psychiatrie gehabt. Und dann hat es sich sehr gegeben, dass ich während dem Studium noch können in die Psychiatrie wechseln, auf eine Station, wo, von der Entzugsabteilung, Drogenentzugsabteilung, wo ich auch noch in Ausbildung sehr tollen Chef gehabt, der mich sehr, sehr selbstständig arbeiten lassen. Und hat mir total gefallen, auch der Kontext mit suchtkranken Menschen zu arbeiten, in der Erwachsenenpsychiatrie hat mir total gefallen. Es ist dann nicht ein Arbeitsvertrag gestanden gekommen, schlussendlich, oder eins war entstanden gekommen mit einem kleinen Pensum, das habe ich nicht wollen, und bin dann nochmal zurück ins Waisenhaus und habe die Teamleitung von der gleichen Wohngruppe übernommen, die ich als Auszubildender gesehen bin. Das ist, was du zuerst gesagt hast, es hat einen gewissen Ehrgeiz, der mich schon ein bisschen begleitet. Also ich probiere dann noch gerne aus, wie weit geht es eigentlich, oder wo kommen wir noch an, und wenn dann Möglichkeiten bestehen, dann, nachdem ich mich dann auch zurück Rücksprache genommen habe mit dem ganzen Umfeld, wo mir wichtig ist, dann mache ich es dann auch amigs.
Aber weißt, ich glaube, wenn man glückliche Menschen kennenlernt und den Eindruck machst du auf mich, dann hat es halt schon damit zu tun, eben, dass du deine Sachen machst. Du lässt dich dann nicht einschränken durch etwas.
Doch, das lasse ich mich. Also ich habe es vorher gesagt, also ich glaube, ich finde es schon wichtig, dass man das Glück sucht und dass man seine Sachen macht. Aber bis zum Grad, wo man eben niemand anderem damit schadet. Ich glaube, das ist so Grenze. Aber vielleicht ist es das auch das, was wir im Ethikstudium eingebläut haben. Also, das musst du immer sagen, wenn die jemand fragt, in die Richtung. Aber ich glaube, wenn man sich durch das leiten lässt, dann kann man schon viel machen, was einem sehr viel Spass macht. Also es ist ja jetzt, ich bin so ein sehr unstet in den Hobbys. Ich probiere mal das aus und mal das aus und dann jetzt habe ich es gefunden und dann, oh, da gibt es auch noch etwas Lässiges, mache ich das auch mal noch.
Ja, irgendwo hat der Tag eben gleich noch 24 Stunden. Ja, das ist so, genau. Weil gerade jetzt, wenn du dich natürlich mit neuen Sachen beschäftigst, kannst du ja nicht auf dein Wissen ausruhen, dass du sagst, ja, da muss ich mich jetzt nicht weiterbilden, weil ich mache das schon so lange, oder? Von dem her bist du immer unterwegs, geistig. Das sieht man da.
Das ist eine Eigenschaft, die einem keine Angst machen darf, wenn man es so möchte, wenn man Sachen ausprobieren will, darf man nicht Angst haben, dass es eh nicht funktioniert, weil dann funktioniert es nicht. Also ich glaube, dann musst du einfach mal ausprobieren und mal machen. Also ich war in grossen Nöten zum Teil, wo ich mir mal überlegt habe, wie alt bin ich eigentlich, wenn ich fertig studiert habe. Da habe ich ausgerechnet 5 Jahre mit dem Praktikum, dann bin ich 47 und die Frage war dann schon gewesen. Also als Praktikant ist schon klar, dass ich eine Stelle habe, da kostet ja nichts, aber stellt mich dann auch noch jemand vollamtlich an, wenn ich fertig studiert habe.
Ja, du hast gesehen, Polizei nimmt alles.
Ich habe ja dann noch ein bisschen im Sozialen, weil ich war noch 5 Jahre im Kinderspital gewesen vorher.
Nein, du hast natürlich einen beeindruckenden Leistungsausweis. Das funktioniert. Ja. Nein, also ich meine, wenn man das sieht und hört, dann ist ja völlig klar, woher die Fähigkeit kommt, Menschen können zu führen. Du kennst Menschen. Du hast halt wirklich in alle Bereiche hineingesehen.
Also ich werde jeden Tag immer noch von Menschen überrascht und habe gedacht, das ist jetzt eine ganz andere Reaktion, als ich erwartet habe. Ich glaube, vielleicht ist eine Grundeigenschaft, dass man Menschen gerne haben muss oder an Menschen interessiert sein. Wenn man das nicht hat, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger.
Mhm. Und wie alt bist du jetzt?
56. Also ich sag's nicht, das fragt. Hättest du jetzt eine Frau auch gefragt?
Nein, im Podcast ist es halt so, dass man sieht die nicht, oder?
Ja, 56, grau geworden bin ich mit 35, das liegt glaube ich in den Genen. Das habe ich vererbt. Ja. Und jetzt mittlerweile werde ich weiss, aber doch, ja, es ist, irgendwann ist dann auch mal Zeit. Ich glaube, der letzte Stelle schon gesagt, nie mehr wechseln, aber jetzt bin ich angekommen, jetzt gefällt es mir wirklich sehr, sehr
okay, gut. Also jetzt könntest du dir vorstellen, das noch durchzuziehen.
Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
Okay. Und wenn du dann trotzdem mal was hast, was machst du denn gleich nebendran so? Bist du einer, der reisen würde noch zu dir passen?
Ja, ich reise sehr gerne. Ich habe aufgehört, sehr, sehr weit zu reisen, aus unterschiedlichen Gründen, aber unter anderem auch, weil ich 11 Stunden im Flieger sitzen und eine Woche Ferien habe, da bin ich ja nur noch müde. Ja. Doch, ich reise sehr gerne. Ich bin sehr interessiert an anderen Kulturen. Wie leben andere Menschen? Wie gehen die damit um? Was ist so eine gemeinsame Basis, die man hat? Und ich habe Hobbys. Ich bin sehr gerne im Wasser. Viele Hobbys haben mit dem Wasser zu tun von mir. Das ist ein Element, das mich immer begleitet hat. Vielmal muss ich ins Flugzeug sitzen und die Luft ist eben nicht meins. Das ist immer ein bisschen Stress, bis ich dort bin. Aber dann ist es meistens sehr, sehr gut.
Und woran führt dein Leben noch, wenn du sagst, beruflich ist es klar, dass du könntest dort bleiben? Was hast du noch für private Träume und Ziele?
Ist noch schwierig. Ich bin niemand, so eine Bucketlist führt. Viel sagen, was hast du eigentlich auf deiner Bucketlist? Dann sage ich, ich habe gar keine. Ich kann dir das nicht sagen, wo das angeht. Ich bin, glaube ich, so jemand, der im Jetzt ist und vielleicht so ein bisschen vorausschaut, was man noch jetzt vor allem im Hobbybereich Spass machen oder auch familiär mit meinen Freunden abmachen. Ich glaube, allein das, dass ich ein Umfeld habe mit guten Freunden, wo ich mich treffen kann, wo ich mich sehr wohlfühle. Allein das ist einfach schon toll. Und das ist gut und das genieße ich. Und was kommt, weiss ich nicht. Das weiss man nicht. Also, ich bin gesund, das wäre schon riesen toll, wenn du gesund bleibst. Und denkst, man sagt immer, 50, zwischen 50 und 60 ist die gefährliche Zeit. Ich mache gerade Intervallfasten im Moment, aber da scheitere ich auch gerade kläglich. Also,
das ist auch schwer. Ja. Ja, letzte Frage. Durch deine Lebenserfahrung, ich bin ein bisschen jünger als du, aber ich habe schon das Gefühl, ich würde jetzt zu dir aufschauen als Chef und würde sagen, ja, der hat etwas gemacht im Leben. Jetzt, du bist in einer Position bei der Polizei, wo man natürlich schon mitbekommt, wie die Strömungen in der Gesellschaft sich verändern, wird dir natürlich auch mit dem konfrontiert werden. Hast du das Gefühl, die Welt läuft in die richtige Richtung? Sehr philosophische Frage.
Ja, das ist eine sehr philosophische Frage. Ich glaube, die Welt läuft in einer sehr, wir sind in einer sehr unsicheren Zeit. Wir sind in einer Zeit, wo sehr viel passiert. Nicht nur Gutes in der Welt. Ich glaube, auch die Nach-Corona-Zeit ist eine schwierige Zeit. Bei der Polizei sind wir konfrontiert mit, also weniger, dass man sagt, du musst jetzt den Bus durchsetzen, sondern wir haben immer mehr Leute mit psychischen Belastungen. Das hat auch Auswirkungen darauf, wie wir unsere Leute ausbilden, wie man auf das reagiert, dass man auch ein gewisses Verständnis von Krankheitsbildern hat, weil es einfach andere Reaktionen auf schwierige Situationen braucht. Also wir müssen uns nicht auch verändern. Aber ich glaube, wir sind in einer belasteten Zeit, wo es umso wichtiger ist, dass man so sich im Alltag auch die Insel schafft, wo man Freude hat dran und das auch pflegen kann, was einem wirklich gut tut. Nicht nur Spass macht, aber was einem gut tut.
Ein schönes Schlusswort. Dann machen wir doch so, wenn es uns noch gibt in 9 Jahren und den noch gibt in 9 Jahren, dann machen wir nochmal einen Podcast und schauen zurück und schauen, wie sich die Welt noch besser verändert hat.
Ja, da freue ich mich drauf.
Wunderbar. Das machen wir, ja. Dankeschön für den Besuch. Dankeschön, Messi.
Der Baselcast, produziert von fadeout.ch.